Kannstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich weiß, es ist total unnötig zu unterbrechen. Ich muss aber rein, Phil. Du bist Papa geworden. Viel Glück. Schlafe mehr die nächsten Wochen und Monate und weiter geht's.
Herzlichen Dank.
Vielleicht schaffen wir es mit dem Geschenk, dass du nicht so unangenehme Fragen stellst.
Da sind wir wieder mit Podcast 292, die kurze Sommerpause, sie ist vorbei und an dieser Stelle wisst ihr nicht nur, was bei mir in den letzten Tagen so privat passiert ist, sondern eben auch, dass der VfB Stuttgart immer noch zu überraschen weiß, indem er einem Journalisten ein kleines Geschenk überreicht für die neugeborene Tochter. Vielen Dank an diese Stelle, an alle, die dafür verantwortlich waren, und wir steigen jetzt ein und das zum ersten Mal mit einer neuen Stimme. Ich begrüße Felix Mahler an dieser Stelle.
Grüße zurück.
Zum ersten Mal stimmt eigentlich gar nicht, weil du warst natürlich schon bei der Saisonabschlussfolge dabei. Aber zum ersten Mal nehmen wir beide jetzt 1:1 gemeinsam einen Podcast auf. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Und wir sprechen über einiges heute. Haben gleich ein pickepackevolles Programm, wie man so schön sagt, Felix. Richtig?
Richtig, ich darf Christian ersetzen in der kurzen Pause, die er hat.
Grüße übrigens.
Grüße.
Ja. Wir sprechen über den Trainingsauftakt. Wir waren vor Ort an diesem Donnerstag, haben uns angeschaut, was da in Bad Cannstatt gerade passiert, hatten nicht ganz so große Probleme wie erwartet, weil aktuell ist der Neckarpark eine Hochsicherheitszone aufgrund der EM, die da noch stattfindet. Dann haben wir natürlich für euch das Thema, das euch alle am meisten interessiert. Seid doch ganz ehrlich, wissen wir alle, in diesen Sommerpausenmonaten oder Sommermonaten, nämlich der Transfermarkt, da ist schon einiges passiert beim VfB, da wird noch einiges passieren beim VfB, all das besprechen wir. Dann haben wir natürlich als, Highlights für die Fans die Dauerstreit- oder Diskussionsthemen auch gerne im Sommer genommen, Spielplan, Dauerkarten, Trikot, ja, die Themen, die dabei sein müssen. Haben wie üblich unseren NLZ-News-Part und schauen dann am Schluss noch ein bisschen so ausblickmäßig auf die kommenden Wochen, Aufgaben, Termine und sonstigen Dinge, die da so anstehen. Felix, wie war dein erster Trainingsbesuch seit längerer Zeit, nehme ich an, und der erste als Funktion eines Redakteurs, oder?
Ich wollte gerade sagen, vor allem der erste nicht öffentliche.
Ja,
also
richtig.
Also ein paar öffentliche mitgemacht, ein paar schöne Bilder für die Schwester und so Geschichten, ne, ein paar Selfies. Aber ja, war schön. Ich meine, alles, was Rang und Namen hat, war da, hat berichtet, hat Fotos geknipst, wir ja auch. YouTube-Video habt ihr zu finden, Instagram-Story haben wir ein bisschen gespielt. Und ja, gutes Wetter, gutes Training.
Tatsächlich ist das was mir als erstes so aufgefallen ist, ja, dass nicht nur das Training war gut, also diese eine Spielform, die es zu sehen gab, da war für einen ersten Aufgelob relativ viel Zug drin, hätte ich so nicht erwartet, ist ein gutes Indiz für die kommenden Wochen. Und das Zweite, was auffiel, das war eigentlich der fast noch größere Part, wie entspannt die Entscheider, die mit uns gesprochen haben, dann doch waren, aber auch die Presseleute, die da natürlich im Hintergrund arbeiten. Wenn man schon eine Weile dabei ist, da unten, dann war das wirklich auffällig, denn normalerweise findet das eben nicht statt in VfB-Umfeld, denn meistens sind alle so ein bisschen angespannt oder erleichtert, gerade noch dem Teufel von der Schippe gesprungen zu sein. Jetzt hat man schon gemerkt, dass da eine Vizemeisterschaft im Rücken ist, oder? Wie war es für dich?
Zack, kriegt der Meißel Geschenke.
Ja.
Champions League-Geld ist da.
Genau, richtig. Wir schieben es auf die Champions League-Qualifikation. Richtig. Nein, er war auffällig. Ja, also beide, sowohl Hoeneß als auch Wohlgemuth, haben rund 20 Minuten gesprochen, haben geduldig alle Fragen beantwortet. Und ich würde sagen, bevor wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen, lass uns mal hören, was der Trainer selber sagt, weil da könnt ihr euch da draußen auch vielleicht ein Bild machen, ganz ohne unsere Einschätzung. Also, Mats ab.
Natürlich schnell wieder irgendwo eine Einheit bilden, dass wir in der Kabine gut miteinander umgehen. Das war auch natürlich eine Botschaft an die Jungs. Wir haben viele neue Gesichter auf dem Platz. Ich glaube, da sind sehr gute Charaktere dabei, so gut ich das jetzt schon einschätzen kann. Habe natürlich mit einigen der Jungs oder mit allen vorher auch schon gesprochen. Am Ende lernst du sie dann trotzdem erst richtig kennen, wenn sie da sind. Es ist immer wichtig, dass die Jungs gesund bleiben, dass wir viele Einheiten mit einer großen Gruppe machen können. Und natürlich jetzt die Vorbereitung nutzen, um die Spielidee zu entwickeln. Das sind jetzt die Ziele, die wir kurzfristig haben. Gerade schon gesagt, ein Ziel ist natürlich in 6,5 Wochen in einer sehr guten Verfassung, um den ersten Titel zu spielen. Und das ist doch reizvoll und darauf freuen wir uns.
Dein Eindruck vom Trainer?
Locker, aber selbstbewusst. Also ich fand ein paar Ansagen gut. Ihm ist auch klar und allen ist klar, dass Platz 2 vielleicht nicht wiederholbar ist, so direkt jetzt erstmal in der nächsten Saison. Aber selbstbewusst, hat mir keine große Angst gemacht vor Abgängen oder vor den großen Aderlass beim VfB. Irgendwie genau das Gleiche. Ich glaube, die wissen schon, was sie vorhaben.
Ja, ich fand aber diese Reflektiertheit auch recht gut. Also dass der natürlich schon durchblicken hat lassen, sehr genau zu wissen, in welcher Position und Lage man ist als Club, als Mannschaft, was jetzt da für Aufgaben und so weiter anstehen, wie es gemeistert werden soll. Klarheit, also etwas, was für mich den Trainer auch schon in der letzten Saison die ganze Zeit ausgezeichnet hat, war auch jetzt einfach deutlich wahrnehmbar.
Das ist seit Tag 1 bei Hoeneß so. Also es ist noch aus der Fanperspektive ein bisschen nebenher, aber scheint die erste Pressekonferenz damals, also angestellt wurde, noch vor dem Pokalspiel Nürnberg miss gewesen sein. Selbst da war es ja schon ordentlich, geht hin mit dem 3-Punkte-Plan und sowas. Selbst da war, also von Beginn an war ein gutes Gefühl da und es hat er auch nie in irgendeiner Form nicht bestätigt. Also er setzt sich genauso fort, wie man ihn kennt.
Pokal eine Runde weiterkommen, Klassenerhalt, Aufarbeitung. Ja.
Nur
ja.
Vizemeisterschaft noch gefehlt.
Ja, gut. Punkt 4. Ja. Das ist ja, glaube ich, wäre vermessen gewesen, das in irgendeiner Form zur Sprache zu bringen. Aber auch da übrigens, ja, ich meine, selbst wenn, und das ist ja das gute Recht der Kollegen, die versuchen ihn ja immer hin und wieder zu locken. Ja, und er sieht diese, ich will es gar nicht Fallen nennen, weil es ist einfach ja irgendwo auch Aufgabe, Schlagzeilen zu produzieren. Er sieht die und er bügelt sie nicht ab, indem er den Kollegen in irgendeiner Form entsprechend gegenüber auftritt, sondern er versucht es dann schon auch aufzunehmen und seine Gedanken klar zu machen, ja, deutlich zu kommunizieren und so eben alle mitzunehmen. Und ich glaube, gerade dieses Thema Kommunikation wird ein ganz wichtiges sein im weiteren Saisonverlauf, denn wie du schon gesagt hast, nochmal den zweiten Platz machen ist, glaube ich, kann man sich vielleicht erträumen und erwünschen. Realistisch ist es eben nicht und deswegen solltest du versuchen, mit genau diesem nötigen Realismus an die kommenden Aufgaben anzugehen. Ja. Neue Gesichter, gab es einige zu sehen, ha, heute. Kannst du sie aus dem Stand aufsehen, alle? Auf geht's, komm. 7 Gott, Neuzugänge und 4 Leihrückkehrer. Bitte schön.
Leihrückkehrer. Also wir machen mal erstmal die Ablösefreien, also offiziell Ablösefreien mit Keitel, Deal, Woltemade.
Korrekt.
Das müssen die 3 sein.
Ja.
Obwohl Triljatscha ist ja auch ablösefrei gewesen.
Nein, meines Wissens ist da ein bisschen Geld beschlossen.
Okay. Ja. Leihrückkehrer, boah, das sind teilweise welche dabei, die schon so lange verliehen wurden und hin und her. Fahir, Sanko, Beyers müsste zurückgekommen sein. Ich vergesse gerade mit Sicherheit irgendeinen, weil manche sind ja auch schon weg.
Castanaras.
Neuzugänge, die gekostet haben, im Fall von Chabot auch angenehmes Geld, sage ich mal. Chabot ist dabei. Und jetzt hätte ich fast Rieder gesagt, aber natürlich noch mit der Schweiz unterwegs.
Nee.
Kretzig ist schon da.
Genau.
Leihgabe.
Der hat auch ein bisschen was gekostet.
Und jetzt habe ich nicht mitgezählt. Habe ich irgendwen vergessen?
Scheiße, jetzt sind wir bei 7? Hat er mich auf dem falschen Fuß.
3-mal Ablöse, wir haben Triljatscha, haben wir 4. Könnte schon auf 7 gekommen sein.
Ja.
Ich habe das Gefühl, irgendeine Leihgabe fehlt noch, aber...
Kretzig.
Irgendein Leihrückkehrer fehlt, habe ich das Gefühl, aber...
Da guck mal an. Wir hätten sie uns aufschreiben sollen. Ja, wären wir jetzt dann wären wir jetzt nicht in diese Falle reingetappt. Jedenfalls, das war natürlich ein paar, dann 4 Youngster dabei. Ne? Zu denen kommen wir nachher auch nochmal ganz kurz. Und für mich... Ich will nicht sagen am spannendsten, das war es nicht, aber das Schöne war, fand ich, Wagnermann, Nati und Zagadou, die zumindest die ersten beiden haben voll mitgemacht, scheinen also in der Lage zu sein, auch wirklich ab Tag 1 das komplette Pensum gehen zu können. Daxo Zagadou hat noch ein bisschen bisschen arg auf die Bremse getreten, ist aber auch natürlich völlig korrekt, wenn man so eine schwere Verletzung hatte, einen Kreuzbandanriss und dann eben so lange raus war, dann hat es keinen Sinn, bei so einem Aufgalopp da gleich in die Vollen zu gehen. Er wurde also nach dem Warm-up rausgenommen, um dann individuell gesteuert von Martin Franz, wie üblich, dem Athletik-Coach, da sein Programm abzuspulen. Das ist das, was auf dem Platz, also mit Trikot und Rückennummer passiert ist. Natürlich gibt es auch im Team, um das Team rum, einige Veränderungen. Die lest ihr alle bei uns auf der Homepage. Ich sage es ganz ehrlich, alle Namen drauf, um die jetzt runterzurattern. Aber was man halt sagen kann ist, und das haben auch die beiden Entscheider klar gemacht, mehr Spiele, mehr Aufgaben, mehr Belastung, mehr zu tun für das Team rund ums Team. Es gibt jetzt ab sofort einen Performance Coach, der also so ein bisschen das ergänzt, was Jan Schimmchen schon seit 2 Jahren mit einbringt, nämlich so Leistungssteuerung, Diagnostik, einfach genau gucken, wie jeder Spieler individuell gesteuert werden muss, kann, soll und darf. Hat auch der Trainer gesagt, dass er das als ein Feld sieht, wo halt erstmal der Trend gerade hingeht und zweitens, wo man eben auch noch Steigerungsmöglichkeiten sieht. Denn das Spiel selbst, weißt du ja auch, ist im Großen und Ganzen ausentwickelt. Ja, es geht halt nur noch um Facetten, ja, um Feinheiten, um kleine Stellschrauben, Nuancen. Und da ist eben so ein Performance-Coach wohl das Mittel zum Zweck sozusagen. Ja. Physios gibt es neue und ein Rückkehrer, mit dem, glaube ich, keiner so richtig gerechnet hatte in den letzten Tagen. Der Name war auf jeden Fall überhaupt nicht im Gespräch.
Ja. Ja, das war schön, auch schön ihn zu lesen, irgendwie Tobi Werner. Kam er damals als Spieler, nicht so ganz die erfolgreiche Zeit gehabt, hatte ja, glaube ich, auch einen Schicksalsschlag, will jetzt gerade nichts Falsches sagen, aber war, glaube ich, so. Deswegen auch gerade in Anbetracht von dem, glaube ich, eine schöne Rückkehr, auch wenn sie völlig unerhofft kam.
Ja, Christian Gentner wird sich freuen, sein Buddy ist zurück, sein Golfkumpel, ja, da werden also die Plätze hier in der Umgebung demnächst wieder eine gewisse, Belegung erfahren, ja, Besucherschaft erfahren. Nein, aber jetzt mal allen Spaß beiseite, ja, der eigentliche Hintergrund dieser Personalie ist wichtig und richtig. Also wir haben zum einen Wohlgemuth ist aufgerückt zum Sportvorstand oder Vorstand Sport seit 1.7., auch erst ein paar Tage alt. Offiziell hatte natürlich inoffiziell hatte diese Aufgaben schon vorher so ein bisschen erfüllt, logischerweise. Und das sorgt für Bewegung auf der Position, die er bisher ausgefüllt hat, nämlich die des Sportdirektors. Ja. Die Personalie ist noch nachzubesetzen, aber was wir ja schon mehrfach berichtet haben, die Favoritenlage ist klar. Und egal wer es dann wird, diese Person sollte noch Experten an die Seite gestellt bekommen. Denn die Aufgaben dort sind so vielfältig und umfassend, dass es halt für eine Person eigentlich zu wenig ist. Und diesen Übergangsmanager, den Werner jetzt gibt, das ist was vom Verband vorgegeben ist. Das heißt, alle Standorte, die ein NLZ haben, ja, haben ab sofort, ab dieser Saison, einen solchen Übergangsmanager zu stellen, der sich also explizit um die Talente im Schwellenbereich kümmert, also um die Raul Paulas beim VfB, der da also eine Schnittstelle bildet zum Nachwuchsbereich. Man hat es beim VfB früher schon aufgefangen, aber halt durch, sag ich mal, Leute aus dem Trainerstab, die das jetzt zusätzlich noch gemacht haben, aber auch diese Aufgabe ist eigentlich zu umfassend, um sie auf einen Co-Trainer abzuwählen, du machst jetzt auch noch mit da. Ja, das ist zu viel. So. Und deswegen gibt es jetzt diese Übergangsmanager. Tobi Werner ist das jetzt beim VfB. Interessant auch, die Kosten dafür, die trägt zum Teil der DFB. Ne? Also dadurch, dass es diese Vorgabe gibt, jetzt so eine Person anzustellen, hat der Verband auch gesagt, wir alimentieren das zu einem gewissen Teil. Das heißt, ein Teil seines Gehaltes kommt aus Frankfurt am Main. Natürlich für einen schwäbischen Club auch nicht das Allerschlechteste.
Aber wenn sie es wollen, dann müssen sie auch zahlen.
Ja, wie gesagt, noch ist nicht offiziell, wer der Sportdirektor wird, aber es gibt da einen klaren Favoriten. Der Name ist heute schon mal gefallen. Jetzt hören wir mal, was der neue Sportvorstand dazu zu sagen hat.
Zu der Frage Sportdirektor, wir sind in Gesprächen, versuchen da auch Aufgaben zu verteilen, abzugrenzen und versuchen ohne den gefühlten Zeitverzug auch zu einer Lösung zu kommen. Ich habe es, glaube ich, oft betont, Christian ist für mich ein kongenialer Partner, der hat quasi mit mir zusammen angefangen. Unsere Beziehung hat sich entwickelt, ohne dass man sich vorher im Grunde persönlich richtig gekannt hat. kennt inzwischen den Spielermarkt. Glaube ich, für unser Team total wichtig ist. Es ist uneitel, packt mit an. Und deshalb sprechen wir auch sehr intensiv mit ihm.
Bei Gentner finde ich es auch immer irgendwie schön, wie Wohlgemut über ihn redet, ob generell viele über ihn reden, so wertschätzend, weil so auf so Fanbasis, das Gefühl ist ja schon auch da, dass ihm dieses, zum Beispiel, man muss in Mainz nicht gewinnen und so diese Sprüche und dieses Bild von Kapitän geht im Abstieg zu Union war es ja, glaube ich, in dem Fall. Ich glaube, das hängt noch ein bisschen nach. Da gibt es oft noch dieses Vorurteil von wegen, was will denn der jetzt hier Sportdirektor machen? Aber ich glaube, wenn dann Wohlgemut so über ihn redet, dann hat das schon mehr Gewichtung.
Ja, ich glaube, man muss es einfach differenziert sehen. Christian hat ein paar Dinge gemacht, die natürlich der Fanseele nicht gepasst haben und dann wahrscheinlich auch nie passen werden. Ja, du hast zwei Sachen angesprochen. Diesen Spruch in Mainz, der wird ihm wahrscheinlich bis ins Lebensende nachhängen. Ja, und auch der Unionwechsel, das ist ja nicht wegzudiskutieren. So, aber das sollte man halt entkoppelt sehen von seiner eigentlichen Qualifikation und auch von seinem Charakter. Also ich kann in all den Jahren, die ich jetzt mit Christian Gentner verbracht habe, arbeitenderweise, all die Kontakte, die es da gab, all die Gespräche. Ich kann das einfach nicht bestätigen. Also das ist keiner, der, es gibt wenige Leute, die diesen Club so leben. Und es gibt sogar wenige Familien. Ehrlich gesagt, selbst Michael, sein Bruder, der jetzt Nachwuchschef in Wolfsburg ist, der würde, glaube ich, hierher laufen, barfuß im Zweifel, wenn man ihm ein Angebot machen würde. Also das ist das eine. Und das andere, er ist eloquent, er ist weltoffen, er ist aufgeschlossen, er ist jemand, der sehr lern- und wissbegierig ist. Er ist jemand, der hier so lange Kapitän war, dass sie, sag ich mal, sein Standing dem Club gegenüber sollte eigentlich überhaupt nicht zu diskutieren sein. Das ist eindeutig, ja. Und dass der natürlich da reinwachsen muss, dass der lernen muss, dass der noch ein paar Jahre braucht, um auch da, ich mal jetzt mal ein Bild, zu voller Blüte sich zu entwickeln, ist doch klar, ja. Aber ihm die grundsätzliche Qualifikation absprechen, auch als Mensch übrigens, nur weil er halt diesen Spruch mal gedroppt hat und eben einen Wechsel angestrebt hat zum Ende seines Lebens, weil er noch mal sportliche Karriere, weil er noch einmal auf Profi-Level Bundesliga spielen wollte. Also, das ist bei aller, ja, wie soll ich sagen, bei aller Emotion, die ein Fan natürlich haben darf und haben soll, finde ich das schwierig. So weit zu gehen. Ja, ich denke, alles läuft darauf hinaus, dass er es werden wird. Wird auch nicht mehr allzu lange dauern, bis man da eine offizielle Vollzugsmeldung lesen darf. Und ich denke, da kann was Gutes erwachsen. Es wäre jedenfalls allemal lieber, als dass jemand jetzt von außen hierher kommt, der gar keine VfB-DNA in sich trägt oder mir jemals mit ihrer Berührung hatte und dann plötzlich so eine wichtige Position ausfüllen soll, dann doch lieber jemand, der hier jahrelang Kapitän war und der sich bis, mehr als sein halbes Leben für diesen Club gegeben hat. Also
der klassische Stallgeruch, ja. Auch das oft negativ behaftet. Ich glaube, da ist es positiv. Und ich meine, ich habe es vorhin kurz gesagt, jetzt auch das bewusst überspitzt, aber wenn der Vizemeistermacher so von dir spricht, dann darf ihm, glaube ich, eine Chance geben. Mindestens eine.
Das würde ich auch so sehen. Lass uns einfach gespannt warten, was da denn kommt. Und wir gehen jetzt kurz in die Werbung, um uns dann dem zu widmen, auf das ihr alle wartet. Nämlich?
Transfermarkt.
Guilty, true, Haken, grün und so weiter. Ja.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Da ist immer wieder der Mercato. Er ist so lange offen wie Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport des VfB Stuttgart, ist nämlich seit dem 1. Juli. Er wird diese Saison doch schon wieder am 31. beendet, denn da ist dann sonst ein Wochenende dazwischen. Das will natürlich keiner haben, weil wer weiß, ob alle Faxgeräte auch am Wochenende arbeiten. Ja, normalerweise war die letzten Jahre, hat sich eingebürgert, der 1. September, 18 Uhr in Deutschland, ist dann Deadline Day. Dieses Jahr schon einen Tag früher. Bekannte Gesichter gab es dahingehend zu sehen, natürlich, dass diese vier Leihrückkehrer, Leihlikörer, Leihrückkehrer, wir haben es ja vorher angesprochen,
die wieder da waren. Die zusammenzustammeln vorhin.
Genau, richtig. Und bevor wir näher drauf eingehen, lass mal hören, was der Trainer dazu sagt.
Diese Offenheit habe ich zu 100%. Es wäre auch dumm, wenn ich es nicht tun würde. Und wenn jetzt der ein oder andere performt, sich in der guten Leistung zeigt, gute Testspiele macht, herzlich willkommen. Wir brauchen gute Spieler und da ist nichts in der Schublade. Natürlich gibt es gewisse, also klar, wir haben die Jungs verliehen und haben das beobachtet, aber nochmal im Fußball, und das sind auch die meisten von denen, sind junge Burschen. Und natürlich, da gibt es dann auf einmal die Sprünge.
20, 21 Jahre.
Und dafür bin ich offen. Und deswegen auch für Sie ganz klar sofort loslegen und dann zeigen, was man drauf hat.
Fand ich spannend, denn bisher, so habe ich in all den Gesprächen, die ich die letzten Wochen geführt habe, rausgehört, war es doch recht überschaubar, was die Perspektive angeht, ja, dieser Kollegen. Der Trainer sagt aber, nee, alles auf Null, jeder hat dieselben Chancen, kann sich also beweisen, hat jetzt zumindest mal 4 Wochen, würde ich sagen, war nicht ganz, vielleicht nur 2,5, weil man muss ja noch dann ein Geschäft irgendwie abwickeln, im Zweifel, Zeit, um sich zu empfehlen für kommende Aufgaben. Wie siehst du die 4?
Also ich glaube, das, was da Hoeneß gesagt hat, unter anderem würde ich, ohne ihm was zu unterstellen, ein bisschen als Einheitssprech bewerten. Ist klar, dass die hier sind, sich beweisen dürfen. Ich glaube, das Problem für die ist halt vor allem auch, wie sich der VfB entwickelt hat. Ich glaube, rein was das Niveau angeht, was man sucht, als Gerassi-Ersatz und so
was
Geschichten.
Was man braucht, nicht nur was man sucht.
Was man braucht, was man braucht für die Dreifachbelastung, ja, für Champions League. Da ist dann halt Fahir vielleicht keine Option, einen Gerassi zu ersetzen mit 28 Saisontoren. Deswegen, es gibt so ein paar, die haben die Sympathiepunkte, Sanko allen voran, der war ja kurz vorm Durchbruch, dann diese Verletzung, Casanaras eigene Jugend, den will ja sowieso jeder Fan quasi irgendwie oben sehen, wenn er aus der Jugend kommt. Ich glaube, mit Beas haben die meisten so ein bisschen schon abgeschlossen. Ich glaube, da ist nicht mehr viel Hoffnung drin, aber
ja,
die anderen drei mal sehen.
Da würde ich auch bei ihm tatsächlich die wenigsten Chancen sehen, einfach aufgrund der Konkurrenzsituation, die im Kader jetzt schon herrscht. Ja, das Profil, das er mitbringt, ist schwierig, und aber auch bei Sanko, Fagier, ich meine, wenn man sich, aber auch Castanaras, eigentlich alle 4, wenn man sich zu Gemüte führt oder vor Augen hält, dass da keiner den Durchbruch geschafft hat und das bei Mittel- bis Unterklasse-Clubs, ja, teilweise nicht mal erste Liga, dann wird's eng, ja. Und sie sind dabei, weil es eben die Situation gerade zulässt, ja. Der VfB hat viele Spieler, die gerade noch länger Urlaub haben oder noch in einem M-Turnier spielen. VfB hat gerade auf Stoßschirmerposition quasi niemanden im Kader. Woldemade ist kein Stoßschirmer, logischerweise, auch wenn der irgendwie 8 Meter groß ist, gefühlt. Ja, aber das ist natürlich Quatsch, den da zu sehen. Das birgt Chancen für Castanaras und Fagier. Sanko ist jemand, der mit Justin Deal konkurrieren wird, also eher schneller Flügel und so weiter. Ich bin gespannt. Es ist noch genug Zeit. Würde mich überraschen, aber grundsätzlich, wenn dafür ein wirklich nochmal so richtig die Türe aufgeht, außer irgendjemand findet plötzlich sein Mojo und knallt in jedem Testspiel
Supercup in Leverkusen 3.
Genau. Eine Bude rein, dann sieht man weiter.
Siehst du da eher Leihen oder siehst du da Verkäufe?
Naja, es ist, also, sag ich mal so, es geht gar nicht, dass man alle nochmal verleihen würde, ohne sie zu verleihen. Ich meine, Castanaras hat nur noch bis 25 Vertrag, den kannst du gar nicht mehr verleihen, ohne ihn vorher zu verlängern. Man müsste, ihr wisst es ja sicherlich, man kann Leihverträge nicht so abschließen, dass sie gleichzeitig mit dem Vertrag enden, den der Spieler bei seinem eigentlichen Club hat. Das ist nicht erlaubt. Das heißt, man müsste, wenn er jetzt bis 30.06.25 hat er noch Vertrag beim VfB Stuttgart, man möchte ihn also ein Jahr verleihen, dann muss man ihm zumindest ein Jahr länger erstmal Vertrag geben, um ihn so lange verleihen zu können. Sanko, Fagier, die kann man, glaube ich, so lange leihen. Und ich meine, bei Beas läuft auch der Vertrag nächste Saison
das
aus.
Kann gut sein,
müsste mich aber nochmal, also nagel mich bitte nicht drauf
fest. Der kam ja auch schon, wann kam der? 22 noch oder war es zu 22?
Ich glaube sogar, ja, sowas. Ja.
Ohne Zeit.
Ja, spannend, vielleicht lehren sie uns Lügen und wir werden uns nochmal umschauen, aber mal gucken. Ja, dann gibt's natürlich die 3 Großen, mit denen man jetzt schon nicht mehr rechnen kann, muss, darf. Serhou Guirassy, Borussia Dortmund, Waldemar Anton, Borussia Dortmund, Hiroki Ito, Bayern München, das sind die 3 11 Spieler der letzten Saison, die der VfB ersetzen muss, unter anderem sein Kapitän. Da ist die Lage so, dass man plant, zumindest Anton und Guirassy so gut es geht zu ersetzen. Also da wird auch Geld in die Hand genommen. Das heißt, man versucht, einen Innenverteidiger zu finden, der sofort Startelf-Kandidat ist. Man hat mit Chabot zwar schon einen geholt, da soll noch einer zusätzlich kommen. Und für die Position ganz vorne drin, da hängt viel an Undaf. Kommen wir nachher nochmal detailliert dazu. Sollte Undaf bleiben, kommt auf jeden Fall noch einer. Sollte Undaf nicht bleiben, werden es noch zwei Angreifer. Also das ist mal so die Planung. Bitter, aber dennoch irgendwo verständlich, denn diese Lage, in der sich der VfB gebracht hat durch seine sportlichen Leistungen, die ruft natürlich Interesse auf den Plan, logischerweise. Und wenn man wirtschaftlich so aufgestellt ist wie der VfB, nämlich nicht allzu rosig, dann gibt es natürlich auch innerhalb der Bundesliga Vereine, die können deinen Spielern Angebote machen, die kannst du nicht mitgehen. Und das ist eben in all diesen drei Fällen passiert.
Das ist der Lauf der Dinge. Ich glaube, bei Ito sind die wenigsten groß verärgert. Ich meine, bei allen drei muss man sagen, dass es, glaube ich, immer schöner ist, wenn sie ins Ausland gehen. Dieser Faktor von, die sind jetzt Konkurrenz und wir müssen noch auf die treffen, gerade wenn es irgendwann Lieblingsspieler war, Guirassy zum Beispiel, ist immer Ausland schöner. Für die Fans sage ich jetzt mal, aber ich glaube, Ito, Ausstiegsklausel München, ist noch irgendwo verkraftbar. Guirassy hat auch nie Anstalten gemacht oder irgendwie bekannt, dass er garantiert hier bleibt oder so. Bei anderen ist halt die Geschichte mit seinen öffentlichen Aussagen, Interviews. Ich glaube, der hat sich ziemlich viel eingebrockt. Vierter Spieltag, kommen wir nachher drauf zu sprechen. Könnte es ein bisschen heiß werden für Anton, vielleicht auch ein bisschen für Guirassy, aber vor allem für Anton. Ja, das hat natürlich ein bisschen Frust ausgelöst, aber auch Comedy pur. Wir haben die Twitter-Posts gesehen, wir haben es auch angesprochen, in Artikeln verwendet.
Das war gut, ja. Hat mir gefallen, weil ich bin kein Freund davon. Sag ich mal, Hate Speech hat bei aller Emotion für mich in diesem Kontext überhaupt nichts, hat generell nichts verloren, irgendwo. Aber schon gar nicht wegen so ein bisschen Fußball, tralala und irgendwelchen Wechseln und so weiter. Ja, das ist einfach nicht angebracht. Und wenn ein Spieler seine Kommentarfunktion auf den sozialen Netzwerken schließen muss, weil eben da zu viel los ist, dann ist das ein klares Indiz dafür, dass da Grenzen überschritten werden. Das gehört sich nicht. Ja, schreibt es euch hinter die Ohren, bitte, ob ihr euch angesprochen fühlt oder nicht. Das wäre mir ein Anliegen. Und ist natürlich ein Stück weit zu erklären, denn der war halt fest geplant. Ja, also Anton war fest geplant, auch beim VfB. Ich kann ein kleines Plaudern aus dem Nähkästchen. Wir hatten an diesem Freitagmittag um 15, 15.30 Kontakt zu den Clubquellen noch. Ja, und da wussten die selber glaubhaft noch nichts davon, dass die Entscheidung so gefallen ist. Und 4,5 Stunden später dringt diese Information ins Netz durch diverse Kanäle. Und die war dann halt richtig. Und das ist lässt, glaube ich, ganz gut blicken, tief blicken auch, wie sehr der Club da überrascht worden ist. Der war ganz klar als Galionsfigur geplant und hat sich jetzt anders entschieden. Seine Entscheidung, dafür wird er die Konsequenzen tragen müssen. Vierter Spieltag, glaube ich. Kann er sich warm anziehen, wenn Borussia Dortmund hier aufschlägt. Ja, das ist und da hätte ich gern Dezibel-Messgerät dabei. Aber bei allem Klagen oder Beklagen dieser drei Abgänge, und vielleicht bleiben es gar nicht die letzten. Also ich würde mir jetzt schon die Bemerkung leisten wollen, dass da vielleicht noch was geht, ja, bis Ende der Transferphase, was andere Schlüsselspieler beim VfB angeht oder bisher gesetzte Spieler, warten wir es ab. Bei allem Beklagen dieser Situation, ich finde auch, man darf nicht vergessen, was da halt bisher schon passiert ist. Ja, wir hatten es eingangs und auch im YouTube-Video, das dieser Tage erschienen ist, habt ihr schon gesehen, zum Trainingsauftakt, die Truppe steht echt stabil da. So, und das sagt der Trainer, das sagt der Sportchef. Müssen sie ein Stück weit auch sagen, logischerweise, ja, ist ja ihr Job, aber man konnte es klar sehen und man kann es eben an der Tatsache festmachen, wie viele Transferbewegungen es schon gab. Ja. Übrigens, Keitel ist mir gerade eingefallen, war der, den wir vorher vergessen haben, meine ich. Ja.
Kann sein, ja.
Ja, jedenfalls.
Der kann auch Innenverteidiger.
Der könnte theoretisch auch Innenverteidiger, richtig. Der VfB hat 8 Spieler bisher schon geholt, davon einen Teil ablösefrei, hat aber auch schon wichtige Spieler fest verpflichtet. Leveling, Stergiu, das sollte man nicht
die
vergessen.
Die werden gern vergessen, weil sie halt schon da waren.
Richtig, auch das sind gleich mal, glaube ich, 7 Millionen Euro, das Paket gewesen. Ja, da ist also schon ein bisschen was passiert. Selbst Rouault kann man eigentlich noch so zählen, denn seine verpflichtende Kaufoption, die da in dem Vertrag festgehalten war, die griff quasi zum Saisonende oder mit Klassenerhalt. Ja, der final erst, auch wenn es natürlich schon früher feststand, aber formal juristisch gegeben war mit dem letzten Spieltag. Das sind auch nochmal 3 Millionen Euro. Worauf ich hinaus will, ist gar nicht das Geld, sondern oder die Kosten, die da entstanden sind, sondern bevor der Transfermarkt offiziell geöffnet hat, hat der VfB seine Arbeit gemacht. Und das ist halt was man auch sehen muss, auch wenn diese drei integralen Bestandteile wegbrechen und vielleicht noch ein oder zwei mehr. Ja, das sollte man einfach, finde ich, auch sehen und kann das auch nur in einer Richtung werden, und das ist positiv. Ja. Und
vor allem in der Breite. Also was du da an Breite hast, bei vielen kannst du das Niveau noch nicht 100% bewerten, zumindest nicht das Niveau im VfB-Trikot, aber was da an Breite herrscht, da bin ich auch bei einem Anton fast kurz davor zu sagen, wäre zum Beispiel in Zagadou nicht so verletzungsanfällig, dass man da, wenn man nicht den Perfect Fit findet, gar nicht unbedingt nochmal 15, 20 für einen ausgeben muss, weil vielleicht bricht ein Hendricks durch, du hast hinten ein Stergiu, du hast Chabot, du hast genug da hinten drin, je nachdem, ob du Dreier- oder Viererkette spielst. Also in der Breite wird genug getan. Und jetzt sind es halt die ganz großen Fische, nochmal die ganz großen Ersätze.
Der Größte, der geht gern zum Feuersee-Kebab Mittagessen, und der heißt Dennis Undaff. Ja? Und bevor wir tiefer einsteigen in die Thematik, ganz kurz ein paar Takte vom Vorstand Sport dazu.
Grundsätzlich kann ich dazu sagen, dass wir mit Brighton nach wie vor in intensiven Gesprächen sind, dass wir versuchen, dass Dennis auch in der neuen Saison Spieler des VfB Stuttgart ist. Dafür tun wir gerade viel.
Aber er sagt ja nicht Spieler des VfB Stuttgart.
Zum Vertragsstatus will ich mich gar nicht äußern.
Aber kann man ja vielleicht sagen, dass die Personalie Undaff noch wichtiger für euch geworden ist, jetzt wo ihr wisst, dass er nur euch verlassen wird? Also dass ihr eure Bemühungen, um hierher festzukommen, intensiviert habt noch mehr, wenn ihr nicht beide abgeben wollt?
Das würde ich so nicht sagen, weil es geht ja schon auch darum, dass wir auch wirtschaftliche Grenzen haben und dass wir nur im Rahmen dessen arbeiten können. Und wenn alles zusammenpasst, wirtschaftlich, sportlich, Verhandlungsstand, dann wird es zu einem Ergebnis führen, aber von wichtiger oder unwichtig, das war, ob mit oder Seru, ist Dennis oder war in der letzten Saison ein wichtiger Spieler für uns, und wir versuchen, dass er das auch in der neuen Saison bleibt.
Was glaubst du, Felix? Schaffst der Club, das zu realisieren, oder schafft das nicht?
Ich dachte irgendwie, dass das schneller geht. Ich glaube, viele Fans hatten sich auch erhofft, dass es schneller geht. Ist halt schwierig. Ich glaube, Undaff ist einer, der würde sich auch anfühlen wie ein Abgang. Das wäre der nächste große Abgang, obwohl er uns ja nie oder im VfB nie wirklich gehört hat. So. Frage ist da immer das Geld. Wie viel will Brighton? Wie viel ist der VfB willend auszugeben? Aber ich glaube, Undaff, gerade wenn Gerassi geht, gerade wenn Anton geht, gerade wenn Ito geht, wäre es wichtig, quasi auch als Zeichen von wegen, wir können einen richtig großen Fisch auch halten. Und ich glaube, Undaff will nicht zurück nach Brighton. Das ist ein Argument für den VfB. Andererseits wird er sich auch nicht da hinsetzen und streiken, glaube ich, oder irgendwie groß traurig sein wegen seinem Premier League-Vertrag. Ich glaube, so weit geht es auch nicht. Aber es ist gut für den VfB, und ich bin immer noch positiv, dass sie ihn holen können. Es ist halt die Frage, inwieweit das dann finanziell irgendwann für einen bald 28-Jährigen dann auch vielleicht ein bisschen zu viel ist.
Ich hatte ja es in der letzten Woche, glaube ich, euch aufgeschrieben, der Artikel wurde oft genug gelesen, wie es sich da verhält mit Klausel, Rückkaufoptionen oder Kostenrahmen, dies, das und so weiter. Man muss das Paket sehen. Das Paket heißt, Ablöse bei Einigung im zu erwartenden Bereich liegt irgendwo bei 26 bis vielleicht 28 Millionen Euro. Vielleicht kann man es noch ein bisschen runterstufen, indem man dann Boni vereinbart oder Weiterverkaufsbeteiligung die höher schraubt und so weiter, diese üblichen Begleiterscheinungen von solchen Transfers, dann musst du halt die Vertragslaufzeit sehen, das entsprechende Grundgehalt. Auch da hat Dennis Zugeständnisse gemacht, indem er gesagt hat, ich möchte lieber weniger Grundgehalt, dafür mehr Boni für Erreichen der Ziele. Das gibt dem Verein ein bisschen mehr Spielraum. Ja. Und dann hat man natürlich noch Handgeld und so weiter. Ja, aber alles in allem reden wir halt, egal wie du es drehst und wendest, bei einem Paket, wo auf jeden Fall die 4 vorne dran steht, also 40 Millionen plus, wenn es dumm läuft, kommt die 5 auch sehr, sehr nahe der ganzen Geschichte. Das ist ein Riesenbrett für den VfB. Überlegt euch, die bisher teuerste Personalie zugangsseitig in dieser Vereinsgeschichte, die heißt Nicolas Gonzalez und hat ungefähr 13 Millionen Euro gekostet mit allen Begleiterstellungen.
Und das ja auch nur durch Weiterverkaufsgebühr, ne?
Richtig.
Ich glaube, da der quasi cleane Transfer müsste Kabak sein mit 11 Millionen in dem einen verrückten
Winter. Genau, richtig, ja, genau.
Das ist ja ein Dreifaches davon dann fast.
Bei Gonzalez war es auch so, dass man eben, der ursprüngliche Wechsel war irgendwo bei 8 Millionen rum.
Hatte ich auch im Kopf.
Dann gab es eben Weiterverkaufsbeteiligung, die dann das Ganze entsprechend hochgeschraubt haben. Ja, ich weiß aus sehr guten Quellen, dass der VfB diese Summe beiseite liegen hat. Also er hat eine Kriegskasse für Dennis Undav. Er hat die auch schon so lange, dass er 2-3 Optionen sich entgehen hat lassen. Also da sind Leute schon vom Tisch, die sonst Kandidat gewesen wären, weil man diesen Spieler unbedingt will. Und eben auch der Spieler. Ja, man möchte das ja unbedingt realisieren. Warten wir es ab, wie es ausgeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch eine relativ zähe, kaugummiartige Nummer wird, leider. Ja, irgendwann musst du dann aber konsequent sein, denn sonst lässt du dir noch mehr Chancen entgehen.
Naja.
Chancen auf weitere Großkaliber. Mindestens einen davon wirst du einfach brauchen, um das, was dir wegbricht, zu ersetzen. Das sind zumindest mal 28 Buden, ja, von Serhou Guirassy. Mit Undav auch noch geht und gesetzt den Fall, Führich ist vielleicht auch noch dann doch plötzlich weg, dann hast du, das dürften 90%
ja,
Torbeteiligung sein, die der VfB Stuttgart diese letzte Saison hatte, die dann einfach nicht mehr da sind. Das musst du ja irgendwie auffangen oder versuchen, es aufzufangen.
Was du vorhin angesprochen hast, finde ich gut. Ich glaube, das ist auch das, was viele Fans so ein bisschen nervt, Beobachter, glaube ich, ein bisschen nervt, ist halt dieses Gefühl von, wann sind sie denn weg? Vorhin auch Wohlgemut angesprochen darauf, Guirassy, Anton, wann sind sie denn offiziell weg? Wann haben wir damit abgeschlossen und wann können sie dann frisch einkaufen? Und auch wie lang zum Beispiel muss man noch mit Brighton rummachen? Gibt es da Klauseln? Ja,
wobei du natürlich, der VfB Stuttgart konnte in den letzten Monaten dann doch ein bisschen was an seinem Eigenkapital tun, also positiv. Ja. Dann fließt jetzt die zweite Porsche-Tranche von 20 Millionen Euro. Also es ist nicht so, dass du warten musst, bis das Geld für Anton und für Guirassy überwiesen ist, ja, sondern du bist schon handlungsfähig, so ist es nicht, ja. Und deswegen ist es auch logisch irgendwo, dass so eine Personalie oder so ein Name wie Ermedin Demirovic hier gehandelt wird. Ein Spieler, den man natürlich auf der Liste hat, sogar weit oben. Ein Spieler aber, den man nicht zusätzlich realisieren kann, sondern nur entweder oder. Also wenn das mit Undav nichts wird, könnte es mit Demirovic was werden. Undav und Demirovic, das kann man sich, glaube ich, abschminken. Das wird nicht funktionieren. Ja, und es würde vielleicht funktionieren, finanziell, aber der Club ist nicht bereit, das einzugehen. Ja, es reicht dann schon das eine Full Package. Das ist eine finanzielle Belastung in einer Region, in einer Dimension, die es hier noch nie gab. Das gleich zweimal in einer Sommerpause zu machen, das ist unrealistisch. Das kann man, glaube ich, wirklich ad acta legen. Es werden eher dann nochmal solche Namen und Spieler gesucht, die kleinere Liga, vielleicht auch nur eine Laie von einem der ganz großen Clubs, die ja, wir kennen sie alle, die Kader von Chelsea und Co., die ja 40, 50, 60 Leute umfassen
die
teilweise.
Die Goyas der Welt.
Genau, da gibt es dann schon vielleicht noch hier und da irgendwie Möglichkeiten, aber es bleibt da spannend. Fakt ist, beide Schlüsselpositionen, sowohl Stürmer, Zentral- als auch Innenverteidiger, wird der Club ersetzen. Wird da Nachfolger präsentieren. Wer es denn dann werden wird, da müsst ihr einfach unseren Transferticker immer im Auge behalten. Ich glaube, wir können sagen, da in dieser Phase recht gut dabei zu sein bisher. Also wenn es ein News gibt.
Wir waren 3 Stunden vor Fabrizio bei Guirassy. Ja? Hast du dir sogar nochmal zur Aufgabe gemacht, das auch nochmal auf Twitter, auf X.
Ja, mich nervt es einfach, wenn jemand, mich nervt es, wenn jemand mit der Arbeit anderer Reichweite macht. So, ja, das ist das, und dann nicht mal die, den Anstand hat, das entsprechend zu erwähnen. Das ist doch okay, wenn jemand vor dir ist und wenn jemand das anders, aber dann, also kannst du dich halt nicht hinstellen und behaupten, das ist irgendwas exklusiv, wenn es einfach nicht stimmt. Das macht man nicht. Ja, in dem Falle dieser Leute, ob das jetzt Di Marzio und Romano und wie die alle heißen, diese Transferjournalisten, die ja wirklich nichts anderes tun als das, die sind ja entkoppelt von Medienhäusern, die arbeiten quasi komplett auf eigene Rechnung, die beschäftigen eigene Teams oder fast eigentlich eigene Redaktionen, ja. Da sitzen also Leute, die deren Blogs füllen, deren Social Media bedienen, die keine Ahnung, Insta-Kacheln produzieren noch und nöcher. Das muss ja alles irgendwie passieren. Also wer glaubt, dass das eine Person ist, der hat der ist da viel schief gewickelt. Das sind schon ganze Teams, die da arbeiten. Und ja, wie auch immer, es
wir bleiben beim Eisel-Goal.
Bitte nicht. Mir wäre es am liebsten, ich müsste das nicht machen. Könnte mich auf andere Dinge konzentrieren, aber es gehört halt zum Geschäft. Also das logisch, ja. Bist du auch angehalten, da in irgendeiner Form mitzumischen. Ich muss es ja nicht gleich auf die Marktschreieriste aller Arten tun und das versuche ich weiterhin auch.
Ich glaube, so kommen auch viele Fans damit zurecht. Ich glaube, das ist genau das, was die meisten daran an der Branche, sage ich mal, nervt, ohne jetzt da zu weit zu gehen oder so.
Andererseits, weißt du, ich meine, es ist natürlich auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ja. Also wer andersrum, Nachfrage und Angebot, gäbe es diese Nachfrage nicht in dieser Dimension, wäre das Angebot auch nicht so aufgestellt. Ja, aber jetzt wir rutschen hier in Region ab. Da wollten wir eigentlich gar nicht hin. Lass mal über den Spielplan sprechen. Ha? Das ist auch so ein schönes Thema, was auch immer gern hochgekocht wird, aber dann lang nicht so heiß gegessen, wie es dann eben gekocht wird. Der Spielplan ist da seit diesem Donnerstag. Der VfL Stuttgart startet wie, Felix?
Auswärts in Freiburg. Und das erste Heimspiel ist zu Hause gegen Mainz. Davor.
Da muss man nicht gewinnen, haben wir heute schon gelernt.
Ist richtig. Davor Freiburg ist noch der gute Supercup und zwischen den beiden Spielen ist das Spiel in Preußen-Münster. Und danach läuft alles ganz normal.
Also auch da ist schon mal was tatsächlich auch schon eine Rolle spielt in Trainingsplanung und Steuerung. Ja, der VfL Stuttgart startet mit einer englischen Woche in diese Action. Ja, und zwar geht's da sofort richtig ab. Ja, das ist schon anders, als man es so gewohnt ist, irgendwo so ein bisschen. Ja. Wie findest du ihn? Was sagst du? Den Spielplan jetzt?
Ich habe ja vorhin schon gemerkt, dass ich da ein bisschen gehypter bin als du, um mal den Jugendslang hier zu nutzen.
Die jungen Leute, wir müssen hier alle Zielgruppen bedienen, Felix. Ja, das ist gut.
Mich holt so ein Rahmenkalender noch ein bisschen ab. Also ist schön ausgeglichen. Das Ding ist halt, mit welchen Augen guckt man drauf? Letzten Jahre haben wir geguckt, wenn wir noch ein paar Punkte brauchen gegen Ende, was haben wir da für Gegner im Abstiegskampf und so. Dafür ist er gar nicht so verkehrt. Ich glaube, was ein bisschen schade ist, noch das erste Mal seit 5 Jahren habe ich vorhin mal noch zufällig gesehen, ist halt ein Auswärtsspiel am ersten Spieltag und damit eben gleichzeitig auch das seit 5 Saisons, ein Auswärtsspiel am letzten Spieltag. Und natürlich immer ein Highlight, das erste zu Hause, das letzte zu Hause, das hat man jetzt viele Jahre am Stück, war, glaube immer super mit Karawane oder eben mit so Spielen gegen Gladbach, mit Legendo. Ich glaube, das ist ein bisschen schade. Und wir haben es vorhin schon angesprochen, 4. Spieltag zu Hause Dortmund. Ne, da ist Pfeiferei, Plakate, glaube noch ein bisschen höhere Chance als in Dortmund. Sonst ist schön verteilt. Ich glaube, pass mal Hoffenheim, danach die Bayern, danach Holstein Kiel. Ich glaube, es gibt keine Phase, ich glaube, der VfB kann sowieso selbstbewusst sein, aber es gibt, glaube ich, keine Phase, wo man jetzt mal irgendwie 4 am Stück automatisch verliert, sage ich mal.
Also aus breiter langjährigen Erfahrung raus kann ich dir sagen, es gibt 2 Phasen in einer Fußballsaison, die wichtig sind. Ja. Das ist die Zeit so Mitte Oktober bis Mitte, Ende November und die Zeit so roundabout April. Das sind die beiden Phasen, wo du die Weichen stellst für eine Runde oder sie am schlimmsten verlierst oder eben gewinnst. Ja. Die Gegner in diesen Zeiträumen sind wichtig. Wenn da, sag ich mal, viele Hochkaräter eng hintereinander folgen, kannst du ein Problem bekommen. So, ja. Muss nicht, aber die Möglichkeit ist einfach vielleicht höher oder mehr gegeben als andersrum.
Letzte Saison ja auch gesehen, was das für einen Hype entwickeln kann. So die ersten Spiele, der wirklich perfekte September, wo immer noch geredet wurde, ja, einfaches Anfangsprogramm und so. Ich glaube, irgendwann ab dieser Ecke, wo dann, was war das, Dortmund, Leverkusen, nochmal Dortmund-Pokal kam, ab da haben es, glaube ich, viele verstanden, was der VfB drauf hat, aber Ich glaube, gut reinzustarten ist wichtig und ich glaube, das kann man in diesen ersten 3, 4, 5 Spielen
auf jeden Fall. Pi mal Daumen, die Phase zwischen Länderspielpause Oktober und Länderspielpause November. Das ist wirklich die wichtigste aller. Das ist auch da, wo dieser berühmte Spruch, Rangnick-Spruch herkommt. Man kann eine Saison erst so nach 10 Spielen so richtig bewerten, weil das fällt genau in diesen Zeitraum. Ja? Dann siehst du, wohin die Reise geht, oder? Beziehungsweise stellst halt die Weichen dafür, wohin die Reise gehen kann. Und das ist die Phase, die man wirklich ganz genau im Auge behalten muss. Und mehr gibt es eigentlich zu diesem Spielplan-Thema von mir nicht zu sagen. Ne?
Ich greife deinen Punkt auf. Das macht den Spielplan jetzt, glaube ich, sehr interessant. Weil wir haben diese eine Pause, wenn ich es richtig lese, zwischen dem 10. und 11. Spieltag, 8. dann 22.11. Und danach, also 11. Spieltag ist dann Bochum, Bremen, Union, Heidenheim, wie gesagt, ein bisschen einfacher vermeintlich das Saisonende und eben auch Hinrundenende. Und du hast davor eben schon Bayern, Dortmund, Leverkusen ist am 9. Spieltag, Frankfurt ist am 10. Spieltag. Ziemlich guter Umbruch.
Das ist so. Und jetzt müssen sie halt natürlich das entsprechend auch so liefern. Sie strafen mich hoffentlich nicht lügen. Ja. Aber wir werden sehen, wir werden es begleiten, wir werden für euch dabei sein, wir werden euch nachher noch ein paar Takte dazu sagen, was wir alles so vorhaben in der kommenden Saison. Da gibt's ein bisschen Neuigkeiten. Lass uns mal ganz kurz noch Dauerkarten streifen. Kurz vor Aufnahme kam die Meldung, der VfB Stuttgart hat auf den Umstand reagiert, dass nicht alle Mitglieder diesen persönlichen Einladungslink bekommen haben, hat jetzt nochmal ein spezielles Dauerkartenkontingent freigegeben. Es gibt jetzt also nochmal eine Lottery, wo Leute versuchen können, sich eine Dauerkarte zu besorgen. An sich, die Grunddaten sind klar. 36.000 wurden bisher freigegeben und auch komplett abgesetzt. Ja, das ist also mehr als die Hälfte der Stadion Kappa. Die Preise wurden für meinen Geschmack nur moderat angepasst. Gibt es da andere Meinungen dazu?
Normal, also in vielen Kategorien schon. Also jetzt zum Beispiel unter Türkheimer Kurve, billigster Sitzplatz, da sind es glaube ich 30, 40 Euro hoch. Das ist 1 Euro, 2 Euro pro Spiel ist okay. Wo der VfB, glaube ich, ein bisschen Mist gebaut hat, weil so wie ich zumindest mitbekommen habe, wurde da auch nicht groß kommuniziert und gab keine so eine 0815-Reaktion darauf, wenn eine Mail geschrieben wurde von Mitgliedern, ist halt, das glaube ich, das betrifft Gegentribüne, Haupttribüne, dass halt wirklich teilweise Blöcke eine ganze Kategorie nach oben sind und dadurch eben manche 100, 120 Euro drüber sind oder manche in Bereichen 80 Euro drüber.
Ja.
Deswegen, also in manchen Bereichen ist es, glaube ich, schon ein bisschen fies. Ich glaube, die meisten werden trotzdem verlängert haben. Ich glaube, der VfB weiß auch, dass es machen kann, weil du hast eben die Champions League mit drin in der Dauerkarte, dein Platz ist reserviert, musst noch oben drauf kaufen, also ist nicht im Preis mit drin. Aber ich glaube, die wissen schon, dass die ihre Sachen verkauft bekommen, haben wir ja auch gesehen, 36.000.
Ich bin da zu wenig im Thema, ehrlich gesagt. Ich habe mir die Preisstruktur noch seit Jahren nicht mehr angeschaut. Keine Ahnung, aber grundsätzlich finde ich es natürlich legitim, dass ein Club, der plötzlich Vizemeister ist, Champions League spielt, dass der ein bisschen an der Preisschraube dreht, ist klar. In den letzten Jahren hat der VfB auch immer nachgegeben, wenn es nach unten ging. Also da wurde, hat er ja auch reagiert. Insofern kann man sich da jetzt, finde ich, eher weniger beschweren. Wenn es solche Fälle gibt, wie du sie gerade skizzierst, dann ist es natürlich schwierig, bis frech. Aber es gibt ja, meine ich, auch die Möglichkeit, oder jedes Mitglied hat die Möglichkeit, auch einen anderen Platz sich auszusuchen, bevor es verlängert. Also man hätte theoretisch auch sagen können, wenn mir das zu teuer ist.
Diesmal nicht.
Diesmal nicht?
Es gab diesmal keinen Platzwechsel. Man konnte nichts dazu kaufen und auch keinen Platzwechsel.
Na, da schau an. Okay, dann verstehe ich den Unmut, wenn jemand plötzlich, sag ich mal, fast eine dreistellige Summe zusätzlich bezahlen muss für seinen üblichen Platz.
Ja.
Okay,
das es gab ja auch nur neue Tickets in Gegentribüne und Haupttribüne. Also Kanzler Kurve in der Türkei wurde nicht angefasst. Natürlich, was man generell sagen kann, ist natürlich, dass du mit Dauerkarte immer runtergerechnet billiger unterwegs bist. Sitzplatzkurve zum Beispiel ist, glaube ich, bei 20 Euro im Schnitt. Das heißt, jedes Spiel einzeln 35, 30, 40. Also ist immer noch okay, weil du es eben runtergerechnet nicht billiger bekommst. Aber ich glaube, gerade für die Fans und Fußball generell, der Klassiker, Fußball muss bezahlbar bleiben, muss man, glaube ich, generell ein bisschen aufpassen. Ich bin auch sehr gespannt, was dann in der Champions League gefordert wird.
Ja, das wird spannend zu sehen sein. Ist ein Thema, das man mit dem Fingerspitzengefühl angehen muss als Club. Ja. Ich persönlich glaube aber unterm Strich oder am Ende des Tages, um eine weitere schöne Floskel zu bemühen, the Hype Train is running. Also die Leute werden murren, aber sie werden es bezahlen. Ja, und ich kann das auch nachvollziehen. Bin gespannt, was da kommen wird. Auch das wird man natürlich intensiv begleiten. Ich meine, das natürlich wenn du eine Mitgliedschaft hast, die dann bald Ja, bald 107, 108.000 sind es Stand heute, glaube ich, wenn die dann bald dreimal so groß ist wie die verfügbare Kappa an Dauerkarten, dann ist da natürlich irgendwo eine gewisse Drucksituation gegeben oder Verknappung, nenn es wie du es willst. Und ja, dann ist es schlussendlich, die Region, in die du kommst, die werden diffizil irgendwo, ja. Ich glaube nicht, dass wir englische Zustände erleben werden, so schnell hier, ja, dass eben Dauerkarten für den normalen Arbeitenden einfach nicht mehr zu bezahlen sind, die Leute
das nur noch in den Pass hocken. Das ist okay in Deutschland, aber auch schon bei, keine Ahnung, wenn du dir Abos holst im Monat, ist alles teuer, aber da darf man nicht nach England gucken.
Die Preisschraube ist schon, die wird schon kontinuierlich gedreht, noch mit Bedacht hier und da, aber schon kontinuierlich. Gute Überleitung aber zum nächsten Thema. Ja? Dieser kleine Fetzen Stoff, der da jährlich neu aufgelegt wird. Den gibt es natürlich auch beim VfB. Ein Jahr ohne jeglichen Trikot-Leaks. Ich glaube, einen Tag vorher gab es dann über irgendwelchen pixeligen Screenshots ein bisschen was zu sehen. Aber eigentlich war das Video, das der Club gedroppt hat, der erste wirkliche Blick, zumindest Detail. Genauer Blick auf das neue Trikot. Wie findest du es?
Ich finde es sehr schön. Ich glaube, auch bei uns auf WhatsApp haben einige, die meisten auf 2 und 1. Ein paar natürlich, die ganz unten sind, ist ja immer Geschmackssache, ja sowieso. Aber ich glaube, ein Heimtrikot musst du schlicht halten. Mir waren zum Beispiel letztes Jahr diese, ich sag mal, die Konfetti war mir ein bisschen zu viel. Ich habe das von mit den Silhouetten drauf, was sie ja in Weiß hatten, Heimtrikot, und auch nochmal in Schwarz und Grau. Das fand ich Weltklasse. Ich glaube, das dauert ein bisschen, um das zu toppen. Aber ich finde das sehr, wirklich einfach clean, Brustring eingenäht. Auch die Beflockung hinten sieht wirklich mal cool aus. Also die Nummern und Namen und sowas drauf, finde ich sehr, sehr gelungen.
Ich finde die Reminiszenzen gut, ja. Also an die, das, der Kragen, der so ein bisschen aussieht wie 2003, Champions League.
Auf der Hose ja auch dieser eine Streifen.
Genau, das sind so Sachen, die finde ich ganz nett. Grundsätzlich bleibt es ein Stück Stoff. Ja, auch da bist du mittlerweile, glaube ich, mit 120, 130 Euro dabei, wenn du die Vollbeflockung haben möchtest.
Ja, komm, glaub hin. Ich glaube, das heißt circa 85 Euro als Nicht-Mitglied, 80 als Mitglied und dann sind es, glaube ich, also für normalen Spielerflock 17,10 Euro. Ich glaube, individuell sind es sogar 21 Euro. Was natürlich viele gesucht haben, was es auf dem Heimtrikot nicht gibt, was auch so mitgeteilt wurde auf Twitter beim VfB, ist der Champions League Badge. Der schöne Ball, den kann man sich scheinbar nicht aufs Heimtrikot machen, da werden sie alle auf das Champions League Trikot warten.
Richtig, das ist das, was wir jetzt schon sagen können. Der VfB Stuttgart wird mindestens 5, vielleicht sogar 6 Trikots droppen, wie die jungen Leute sagen, in dieser Saison. Und jetzt fragt euch alle, was, wie 5, 6? Es gibt natürlich das Heimtrikot, das kennt ihr schon. Kurz vor der Mitgliederversammlung wird es das Auswärtstrikot zu sehen geben oder dann auch zu erwerben. Dann gibt es ein sogenanntes Third, also ein Ausweich-Shirt. Dann gibt es ein eigenes Champions League-Shirt. Und wie jedes Jahr hat die DFL allen Clubs die Möglichkeit gestattet, bis zu 2 Sondertrikots pro Saison aufzulegen, die dann auch in einem Spiel mindestens zu spielen. Der VfB wird, das ist mein Stand, davon einmal sicher Gebrauch machen. Also ein Sondertrikot wird es auf jeden Fall geben und möglicherweise dann noch ein zweites. Das wären 6 Trikots. Ja. Das ist ein ordentliches Sümmchen, wenn man jetzt als Fan den Anspruch hat, all diese Trikots in seinem Schrank haben zu wollen pro Saison, dann bist du da mit deiner Dauerkarte, die ja auch solide dreistellig unterwegs ist, bist du da in einem schönen Bereich, den muss man sich leisten wollen, ja, weil nicht alle können das. Und ja, da muss natürlich der Club insgesamt, finde ich, schon ein Auge drauf haben, aufpassen.
Auch da, das ist wie vorhin, die Trikotzahlen sind auch marktüblich. Ich glaube, das Legendo-Trikot aus Liverpool waren, glaube ich, die 120 Euro, die du mal angesprochen hast vorhin. Was sie sich halt hoffentlich sparen, ist so eine Nummer wie 189,30 Euro. Auch wenn es natürlich irgendwo eine spezielle Nummer war und VfB Fairplay, ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, sowas ist nicht so gern gesehen, lieber normales.
Dieses Thema Verknappung haben wir da ja wieder. Und ja. Verknappung sorgt für gewisse Blüten. Ja, Reselling ist das Stichwort. Ja, ich kenne das von jahrelangem Sneaker-Sammeln. Ja, ihr wollt gar nicht wissen, was ich alles bezahlt habe, um irgendwelche dämlichen Schuhe plötzlich tragen zu dürfen und können. Ja, habe ich zum Glück abgelegt, diesen Spleen. Aber ja, es ist schwierig. Da kannst du eine ganze Sendung draus machen und das machen wir heute nicht. Deswegen lass mal stecken, lass mal gucken, was da kommt. Ich habe trotz guter Quellenlage bisher keine Ahnung, was für Farbvarianten genommen werden oder kommen werden. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Europa-League-Saison, da hatte der VfB mal ein goldenes Shirt. Das fand ich richtig gut. Göttinger Gruppe, das ist Ewigkeiten her. Ja.
Lang vor meiner Zeit wahrscheinlich auch.
Ja, lang vor deiner Zeit. Das fand ich irgendwie nice. Es gab mal ein Third, das war lila. Auch das sehr stark. Axel Kruse, Adidas Südmilch vorne drauf. Wer sich an diese Zeit noch erinnert, die Älteren unter uns, ja, ich bin ja schon, die werden sich erinnern. Das war auch richtig stark. Grundsätzlich, ja, ich finde es gut, was der Club da die letzten Jahre macht, nämlich dass er eben schaut, das ganze Thema Lieferkette und Produktionsstoff und Produktionsweise so nachhaltig wie möglich und so transparent wie möglich anzugehen. Ja. Das ist was, was ich okay finde und was man definitiv aber auch noch steigern kann. Da geht noch mehr, bei allem Respekt. Und der VfB hat da jetzt seit längerem schon seine eigene Unit ausgekoppelt. Nachhaltigkeit heißt, es ist wie so eine eigene Abteilung, ja, die von Steffen Lindenmeier geführt wird, früher auch im Pressestaff unterwegs. Da wird also passiert viel. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen seltsam anmutend, aber auch in diesem Bereich zu verorten ist dieses plötzliche Herbarium, was da auf dem Trainingsplatz 1 an der Seite jetzt ist mit irgendwie Streuobst, Holz und irgendwie Natursteinmauer und so weiter, aber auch das spielt natürlich irgendwo da eine Rolle. Es gibt ja da gewisse, wie nennt man das? Also wie so eine Art Zertifizierungen, die es ja, da gibt. Ja. Stay in Club heißt, glaube ich, eine dieser Organisationen. Da will der VfB mitspielen und mir ist allemal lieber, auch wenn es manchmal komische Auswüchse nach sich zieht, dass sie mitspielen wollen, ja, als dass sie eben das nicht machen. Und deswegen wollen wir hoffen, dass wir uns nicht allzu intensiv mit dem Thema auseinandersetzen müssen, sondern dass wir einfach grundsätzlich sagen können, okay, der Club hat gewisse Bereiche auf dem Schirm, schaut sich das an, versucht da wohl überlegt und mit nachhaltigem Fokus zu handeln. Und das ist eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Meiner Seite aus, von mir aus.
Ja, Trikot, guter Trikotstart. Ich glaube, da kann man hoffen dieses Jahr.
Dann lass uns mal einen Jingle abfahren.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Die Nachwuchsnachrichten aus Bad Cannstatt, die sind relativ knackig abgehandelt. Einmal haben wir die U17, da läuft die Vorbereitung. Einmal haben wir die U19, die da ist dasselbe. Da hat der Trainer verlängert. Da
Meißelgoal.
Ja.
Du kommst nicht drum herum.
Ja. Da hat der Trainer verlängert, Nico Willig bleibt weitere 2 Jahre hier. Die Youth League wird im Gazi-Stadion gespielt. Das war ein bisschen überraschend. Für mich zumindest. Meine Information war da anders. Zumindest hat man sich beide Optionen, also Groß Asbach und Gazi, lange dann offen gehalten, dass es so gefallen ist, ist aber angenehm, denn so bietet sich für die Fans die Möglichkeit, beide Spiele an einem Tag zu machen. Dadurch, dass ja der Youth League Spieltag und der Profis in der Champions League, jetzt ist ja an einem Tag findet das statt, das heißt, ja. 19 Anpfiff 16 Uhr, Profis 21 Uhr, das heißt, du kannst diese beiden Spiele hintereinander wegmachen und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Das fände ich auch schön für die Jungs, denn ihr habt alle die Geschichten und Zahlen aus Mainz dieser Saison gesehen und gehört, die da wirklich großartig vor 8, 9, 10.000 Leuten im alten Bruchweg gespielt haben. Sowas sollte hier auch möglich sein. Was Mainz hinbekommt, kriegen wir in Stuttgart alle mal gebacken und da freue ich mich drauf. Das wird sehr, sehr spannend. U21 ebenso, die sind in Bludenz, das ist Bodenseeregion, da wird gerade an der Form geschraubt und 4 Jungs, die sind kurzfristig in den Bus gestiegen und kamen hierher, das sind
Raimund, Malanga, Paula und Olivier, spreche ich das
Olivier,
übertrieben
Chris,
aus?
Chris okay. Olivier, nein, tatsächlich spricht man ihn französisch aus, obwohl er Österreicher ist. Ja, Chris Olivier, Luca Raimund, Jarzinho Malanga, Raul Paula. Die Namen habt ihr alle schon mal gehört. Das sind die 4 Youngster, die gerade bei Hoeneß sind, die da auch erstmal bleiben dürfen, die sich ganz ordentlich präsentiert haben an diesem Trainingsstart. Malanga gleich 2 Hütten gemacht und jetzt lass mal hören, was der Trainer dazu sagt. Ja, da ist eine wichtige Information dabei.
Also sie werden sicher einen guten Teil dabei sein, weil wir aber da auch eine große Trainingsgruppe haben. Und für sie gilt genau das Gleiche, was wir gerade über die Leihrückkehrer gesagt haben. Und da habe ich heute schon... Jarzinho macht 2 Tore, hat einen guten Eindruck gezeigt. Und bitte jetzt nicht wieder alle schreiben, Jarzinho ist der neue Ja, also, war eigentlich ein Fehler, da den Namen zu nennen, oder, Tobi?
Wir haben alle gesehen, dass er die Buden gemacht hat.
Wir haben ja auch selber gesehen. Nein, also, die sind auch da, werden wir uns angucken. Sie starten bei uns und werden jetzt sicherlich morgen wieder runtergehen. Aber es ist auch da natürlich abhängig von Leistung und den gezeigten Leistungen dann im Interesse.
Wichtige Info für uns Journalisten, ja, bleibt mal bitte auf dem Teppich. Nein, also allen Spaß beiseite. Das ist natürlich schön, dass ihm da zwei Tore gelungen sind, aber ihn deswegen auf den Sockel zu heben, ist natürlich Quatsch. Der Kerl ist gerade 18 geworden. Der hat noch alles vor sich. Ganz, ganz vorsichtig bitte umgehen mit diesen Themen. Wenn ich mit Stefan Hildebrand spreche, dem neuen NLZ-Chef, dann bei jedem Gespräch landen wir irgendwo an dem Punkt, hört auf, diese Jungs zu früh auf den Sockel zu heben. Ja, Erwartungshaltung runterschrauben. Du hilfst ihnen dadurch nicht. Ja, das kann man so sehen. Man kann da auch drüber diskutieren, indem man sagt, ja gut, aber wenn sie halt die Qualität haben, dann darf man auch ein bisschen was erwarten irgendwann. Ja, es ist immer so ein Spannungsfeld und Gemengelage nicht immer eindeutig, aber grundsätzlich stimmt es natürlich schon. Die großen Schlagzeilen sind nicht angebracht. Auch nicht bei Raimund, der schon Bundesliga-Minuten hat. Auch nicht bei Paula, bei Olivier oder auch nicht bei Malanga. Und damit wollen wir es eigentlich belassen, würde ich sagen, und gehen in die Werbung.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Das erste öffentliche Training ist am Dienstag. Das haben sie heute noch verkündet, nachdem wir nicht öffentlich rein durften. Da können sich die Fans drauf freuen. Davor noch am Sonntag ist das erste Spiel gegen Hollenbach. Eine, ich sag mal, Amateurauswahl. Oder ist
das ist Verbandsligist, sind die mittlerweile nur noch. Die waren schon mal höher. Der Hintergrund ist der, das ist halt Jakotown. Ja, also Mulfingen, Hollenbach, da sitzt Jako, das Unternehmen, ja, Jax und Kocher, der VfB-Ausrüster. Seit Jahren gibt es schon so ein Jako-Spiel immer im Hohenloischen, das war mal in Ilshofen, dann mal in Schwäbisch Hall, dann mal in Crailsheim irgendwo. Und da hinten in dieser Ecke findet es immer irgendwo statt. Dieses Jahr eben in Hollenbach und es ist der erste Aufgalopp, kann man so sagen. Ja.
Und wehe, Malanga macht zwei Tore.
Ja, wehe, genau. Nee, wollen wir es nicht für ihn hoffen, sozusagen. Ja. Dann haben wir Luzern. Da bin ich, das weiß ich schon, da habe ich Dienst am Wochenende, am 13. ist es, glaube ich.
Ist das richtig full blown in dem Stadion?
Ja, ich gehe davon aus, dass es in dem, ich weiß es doch gar nicht, ehrlich gesagt, aber ich gehe davon aus, dass es da
wäre
ist.
Wäre angemessen, wenn der Vizemeister kommt.
Ja, dann haben wir die Woche drauf ein Spiel im Heilbronner Frankenstadion beim VfB-Kooperationspartner VfR Heilbronn. Da kommt Fortuna Sittard.
Kommt dann schon Bilbao oder
Formel? Nee, dann ist es Japan.
Japan,
genau. Das heißt, da steht noch eine Japan-Reise an. Da können wir gleich mal so ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir werden da mitfliegen. Wir werden da für euch berichten. Wir werden die kompletten 7 Tage dort sein, teilweise sogar im Teamhotel wohnen. Und können euch da also jede Menge Footage schon mal versprechen. Ihr bekommt Bewegbild, Bild, Text, Ton. Alles, was man so irgendwie mittlerweile zu leisten imstande ist, aus unserer Redaktion, werden wir da euch anbieten. Und so eben für Informationen sorgen rund um diesen Trip, die eben nicht vom Club kommen. Denn es gibt nur entweder die oder uns. Ja, jemand anders fliegt nicht mit. Möglicherweise kommen noch Agenturkorrespondenten, die vor Ort sind, dazu. Das kann sein, aber von den klassischen Stuttgarter Begleitmedien sind wir die einzigen, die da hinfliegen. Und deswegen freuen wir uns, euch da einfach ein stabiles Programm hinzustellen. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Es ist eines der Dinge, die wir euch jetzt schon verraten können. Bei anderen Folgen noch nachher. Danach Bilbao. Und dann geht's rund. Ja, Supercup, 17. August, dann Bundesliga-Auftakt. Dann Pokal, dann ist schon wieder die Länderspielpause die erste. Ja, das ist relativ kurz. Nach Saisonstart, glaube ich, nach dem zweiten Spieltag ist schon wieder Länderspielpause. Er wird dann unterbrochen und danach.
Und mittendrin noch Auslosung. Mittendrin,
ja,
noch Champions League Auslosung.
28. oder 29. August.
Irgendwann am Ende,
ja. Mhm. Ihr seht, wir sind bei Terminen noch nicht ganz so sattelfest in dieser Folge wie sonst.
Ja,
es ist einfach zu
viel,
richtig, ja. Ich meine, wir hätten uns jetzt das alles auch ausgedruckt hier hinlegen können, haben wir natürlich nicht gemacht. Aber Nein, also da ist jede Menge geboten. Es wird ein knackiger Auftakt. Ich freue mich drauf, denn wie du vorher sagtest, gute Frühform hilft. Gute Frühform hat dem VfB letzte Saison geholfen. Weichenstellung, ihr kennt die Themen. Es wird wirklich spannend und dann zeigt sich auch relativ schnell, ob der VfB, sag ich mal, mithalten kann einfach auf dem Niveau. Und das bringt uns eigentlich zu dem Thema Saisonziel. Denn auch das war natürlich heute schon so ein bisschen Thema bei manchen Kollegen, auch wenn ich das für völlig verfrüht halte. Aber lass uns mal so einen kurzen Streif machen. Und deswegen hören wir kurz, was der Trainer dazu zu sagen hat.
Und ich glaube, das bringt jetzt gar nichts, darüber zu sprechen. Also über langfristige Ziele, Tabellenziele. Also am Ende müssen wir uns in 7 Wochen nochmal unterhalten. Und dann können wir auch noch nicht, meiner Meinung nach, über das sprechen, was dann in 11 Monaten ist. Aber natürlich bin ich positiv und optimistisch, dass wir es wieder hinkriegen werden, Spieler zu entwickeln, eine Einheit zu bilden, Fußball zu spielen, der einerseits erfolgreich ist, andererseits attraktiv ist. Das sind jetzt so ein bisschen die Dinge, die mich jetzt aktuell beschäftigen und die wie ich mir als Ziel setze. Ich weiß, die Erwartungen werden gestiegen sein. Trotzdem hoffe ich und da wünsche ich mir natürlich von euch, aber auch vom anderen Umfeld, die Situation einfach sehr gut einschätzen zu können. Ja, und geht es darum, dass wir als Club gut kommunizieren, dass ihr als Journalisten vernünftig schreibt, dass wir hier einfach einen guten Spirit, und das finde ich, haben wir letztes Jahr sehr gut hinbekommen, einen guten Spirit entwickeln, wo man das Gefühl hat, okay, wir können hier wieder was entwickeln. Was es danach bedeutet, kann ich nicht sagen. Aber dass ich ambitioniert bin und dass es natürlich Spaß macht, sich da zu bewegen, wo wir uns lange Zeit letzte Saison bewegt haben, ist doch auch klar. Und trotzdem weiß ich auch, wo ich bin. Ich bin beim VfB Stuttgart, der lange Zeit nicht da war, wo er jetzt ist. Und deswegen ist es auch keine Selbstverständlichkeit, davon dann auch wieder auszugehen.
Wenn ich das mit einem Satz unterstreichen müsste, dann würde ich sagen, Curb Your Enthusiasm. Ne? Das ist meine Lieblingsserie aus den USA. Larry David, Legende. Aber übersetzt am besten mit schraubt mal eure Erwartungshaltung runter. Ja? Wir hatten es eingangs ja. Ich meine, ich finde, der Trainer geht extrem klar mit der Situation um. Offen, reflektiert, das ist gut. Und ich hoffe, es kommt bei den Leuten an. Denn der VfB wird nicht nochmal so eine Saison spielen. Nicht in dieser Art und Weise. Das ist einfach nicht realistisch. Und wenn er das in einer abgespeckteren Art und Weise tut, muss trotzdem das Gleiche wie letzte Saison gegeben sein, nämlich Rückhalt. 1893% Rückhalt. Es darf einfach nie ein Blatt zwischen Fans und Truppe kommen. Dann ist vieles möglich. Ja, und
das sehe ich aber auch nicht kommen. Also ich glaube, die letzten Jahre gab es genug Realismus und genug vielleicht auch Understatement von den Fans, von wegen, komm, lass uns bitte irgendwie auf 15 sein, keine Relegation spielen, was ja auch immer noch eine Form von Mindestziel ist. Ich meine, ich hätte irgendwann mal was von Platz 9 bis 12 gelesen, das irgendwie ausgerufen wurde, fände ich ziemlich, ziemlich gesund. Ich glaube, also aus meiner Sparte aus würde ich sagen, eine Saisonziel kann gerne auch ein bisschen tiefer angesetzt werden. Ich glaube, eine Saison, wo du irgendwo einstellig rumläufst und vielleicht sogar noch Ambitionen hast auf irgendeinen europäischen Platz, ich glaube, das wäre schon ziemlich cool.
Das habe ich auch wahrgenommen, aber der Standort Stuttgart wäre nicht der Standort Stuttgart, wenn es
schwieriges
nicht ganz so käme. Nein, darauf will ich gar nicht hinaus, aber Fakt ist, und das ist wiederum kein Alleinstellungsmerkmal des Standorts Stuttgart, so eine Leistung verändert die Erwartungshaltung. Da kannst du dir vornehmen, was du möchtest und sagen, okay, ich versuche das irgendwie differenzierter, realistischer, etwas ausgeruhter zu sehen. Aber es wird diese Situation kommen, wo diese berühmten Kipppunkte da sind. Und wenn es dann eben nicht stimmt zwischen Entscheidern und Mannschaft und Truppe, dann kann es eben ins Negative umschlagen. Und das passiert hoffentlich nicht, denn nur dann, nur wenn Zusammenhalt und Einheit da ist, kannst du Großes erreichen. Der beste Beweis, den haben wir jetzt 34 Spieltage lang gesehen. Wie oft haben wir hier an dieser Stelle drüber gesprochen, dass es eben die Fans waren, die dieses Spiel gewonnen haben, oder die Atmosphäre war, die die entscheidenden Momente beeinflusst haben und vielleicht für den VfB dann das Ding umgebogen haben und so weiter. Das ist unglaublich wichtig. Ich hoffe, es bleibt dabei und wir werden auch in der letzten Saison diesen bedingungslosen Rückhalt von den Leuten erleben, denn es wird dann kann es gut werden, ganz einfach.
Ich glaube auch, dass der Faktor Champions League da ganz groß ist. Ich glaube, selbst wenn der Liga vielleicht bei ein, zwei Wochen nicht so läuft, dann hast du das Riesen-Highlight Champions League. Ich glaube, das trägt mal mindestens durch.
Es waren immer Festtage hier. Ja, ich habe die alle miterlebt. Ich kann das mit Fug und Recht behaupten. Ich hoffe, es kommt wieder so. Ja, der entscheidende Moment wird nicht beim Festtag kommen, sondern der entscheidende Moment kommt an, can they do it on a cold rainy night in Stoke? Ja, komm, wenn hier der VfL irgendwas aufschlägt am Freitagabend, Nieselregen, tralala, dann musst du halt, dann wirst du sehen, ja, es gehen die Leute mit oder tun sie es eben nicht und deswegen lass mal abwarten.
Ich glaube, die Leute gehen mit, die nicht nur durch die Champions League dazugekommen sind. Ich glaube, das ist klar, aber es ist natürlich schon, natürlich alles richtig. Ich habe noch ein Spiel gegen Köln zu Hause im Kopf, wo dann mal die Stimmung ein bisschen schwächer war, weil es nur ein 1:1 war. Ich glaube, das passiert ja auch einfach nur unterbewusst. Wenn ich auf diesen Plan hier drauf schaue, natürlich suche ich nach Bayern, Dortmund, Leverkusen und nicht nach Kiel.
Das du weißt den Spielplan.
Ist ja irgendwo logisch, aber ich glaube, das hält sich, glaube ich, in Grenzen.
Wir werden es erleben. Wir werden darüber berichten. Und wir werden es in einer Art und Weise tun, die ihr so von uns noch nicht kennt. Ihr kennt uns auf Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de, ihr kennt die App, ihr kennt unser Social Media, X, Instagram, Facebook,
so ein bisschen.
YouTube, WhatsApp. Da sind wir überall präsent, aber es tut sich so ein bisschen was. Ihr werdet zum einen, das ist glaube ich die wichtigste Nachricht, die wir euch jetzt schon geben können, ihr werdet das Thema Mein VfB deutlich präsenter wahrnehmen als bisher in eurer, sag ich mal, Umgebung, in der ihr VfB-Inhalte konsumiert. Ja. Das wird sich verändern, das wird präsenter werden. Wir werden natürlich weiterhin auf allen Kanälen Gas geben. Es kommt möglicherweise einer dazu, der TikTok heißt. Es passieren Dinge im Bereich Eigenmarketing. Also wir werden schauen, dass wir, wie gesagt, diese Power, die wir hier im Haus eigentlich haben, mal richtig auf die Straße bekommen. Das heißt, ihr werdet nicht umhin kommen, unser Logo ständig überall irgendwo zu sehen. Wir werden natürlich weiterhin versuchen, euch mit eurem Team, mit unserem Team guten Content zu präsentieren. Wir haben jetzt schon dich hier, Felix. Du wirst ja auch noch eine Weile bleiben. Du gehst nicht weg. Wir haben bald den Christian wieder zurück. Wir haben mit Heiko Hinrichsen jetzt schon einen neuen Mann wieder dazu, der auch schon mal hier war. Sind also jetzt 5, 6, fast 7 Leute, die nichts anderes tun, als euch quasi rund um die Uhr mit VfB-Content voll zu ballern, ja? Also oder zu beglücken. Das wird also eine neue Stufe einfach erreichen, ja. Und für euch, die ihr uns jetzt gerade hier in eurem Podcatcher hört, einmal die Woche, Donnerstag 16 Uhr war immer Podcast-Zeit. Betonung liegt auf war. In Zukunft wird es uns mehrfach die Woche geben. Da wird sich ein bisschen was verändern. Das ist mal alles, was ich euch bis Stand jetzt verraten möchte, wie genau es das dann vonstatten geht. Das werden wir euch dann sagen, wenn es wirklich vor der Tür steht und ihr könnt so ungefähr den Start mit dem Spielplan verknüpfen. Ja? Also sobald hier 3-Tages-Rhythmus ansteht, wird sich gewaltig was tun.
Mein VfB Ghost Champions League.
Wenn man so möchte, auch das ist natürlich für uns ganz klar, Festtage, aber auch Reisetage. Wir sind bei jedem Spiel vor Ort, werden bei jedem Spiel vor Ort sein, egal ob das in Molde, in Agdam oder in
bei den Freunden in Schottland.
Gelsenkirchen-Bühr stattfindet, denn da spielt Schachtyor Donetsk seine Champions League diese Saison. Also mal gucken. Es bleibt spannend. Wir freuen uns alle sehr. Die Vorfreude ist wirklich groß. Und deswegen würde ich sagen, lass uns vorher den Knopf dran machen. Herzlichen Dank, Felix. Hast dich prima geschlagen. Erste Folge auch für euch da draußen. Lasst uns bitte das Feedback da. Ne? Gebt uns Sternchen oder Daumen runter oder den Mittelfinger auf WhatsApp gerne. Neben dem Krokodil und dem Mr. Hanky, dem Scheißhaufen, ist es echt mein Lieblings Emoji auf unserem WhatsApp-Kanal.
Und das CL mittlerweile. Ne?
Ja, CL ist CL auch ist gut, ja, das stimmt. Ja, also gebt uns wirklich Feedback. Ihr könnt es natürlich auf die gute alte Oldschool-Weise tun und info@meinvfb.de malträtieren, unsere E-Mail-Adresse, wo er direkt bei uns im Postfach rauskommt. Es sei euch jegliche Art und Weise erlaubt, solange sie nicht, und da schließt sich nochmal der Kreis zu diesem Hate-Speech-Thema, solange sie nicht gewisse, sag ich mal, Grenzen überschreitet oder unterschreitet. Ja, es ist hier kein Niveau-Limbo angesagt. Ja, und das möchte ich bitte, dass das auch in Zukunft so bleibt. Wäre mir ein großes Anliegen. Ich würde sagen, raus, gehen wir mit dem, der den ganzen Kram hier heute auch eröffnet hat, der das erste Wort hatte, der hat auch das letzte. Bitteschön, Fabian Wohlgemuth, und wir hören uns nächste Woche wieder.
Also erstmal, dass wir gut reinkommen und dass wir natürlich nicht in der Lage sind, das, was wir gemacht haben in der letzten Saison, einfach so zu kopieren. Und dass wir auch Dinge anders machen werden, dass wir da geschafft haben, richtig einordnen. Aber das Allerwichtigste war, das kann man eben nicht auf dem Transfermarkt kaufen oder anhand der Marktlage bewerten, dass das wichtigste Fundament die eine funktionierende Gemeinschaft ist, dass wir nicht auseinanderlaufen, wenn es mal schlechter läuft, dass wir transparent miteinander umgehen, weiter uns gegenseitig vertrauen und wenn das Fundament auch jetzt in der Vorbereitung wieder neu gelegt wird, ist natürlich immer zur Bewährung ausgesetzt, wie so eine Gemeinschaft funktioniert, aber wenn wir das als oberste Priorität innerhalb der Vorbereitung schaffen können, so ein Klima, so eine Atmosphäre wie in der letzten Saison, dann kann eben aus einer sorgenfreien Saison eben auch mehr werden. Und dennoch geht es bei Null los. Und deshalb müssen wir an diesem funktionierenden Team jeden Tag aufs Neue daran arbeiten.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.